Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu Kale & Cake, der Podcast. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und du hast genau richtig gehört. Du hörst wieder mich. Ich bin die Sophia Thora, die Geschäftspartnerin von Sina Diepold, die ja diesen Podcast eigentlich macht und gerade ihre Babypause genießt. Und ich habe euch heute einen sehr, sehr, sehr guten Freund mitgebracht, Andreas Stollreiter. Hallo Andi, schön, dass du da bist.
Hallo Sophia, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Andi und ich kennen uns schon lange. 13 Jahre, ziemlich lang. Und Andi ist ein ganz beeindruckender Mann. Er ist Health- und Biohacking-Coach. Er hat eine Praxis für Physiotherapie und Osteopathie, einen Biohacking-Club für ganzheitliche Gesundheit, bei dem man sich auf tiefster Zellebene reinigen kann durch verschiedene Methoden, die Körper und Geist mit einbeziehen, wie Naturheilkunde, Osteopathie, funktionelles Training, Hypoxie, Kältetraining, Breathwork, Yoga. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ich glaube schon, aber es ist schon mal ganz ausführlich.
Also alles. Und das Beeindruckendste, also du hast so viele beeindruckende Facetten, aber das, wo ich immer ganz gespannt die Ohren spitze, ist, wenn Andi von seinen Abenteuern erzählt. Er ist nämlich eigentlich ein kleiner Abenteurer tief in seiner Seele und hat auch schon das ein oder andere Abenteuer erlebt, wie in Tibet um den Mount Kailash gewandert, auf 6500 Metern, im Amazonas irgendwelche Urvölker besucht. Du warst auf dem Atlantik und bist mal kurz rübergerudert über 50 Tage.
Richtig. Zum Beispiel, nein, es war kein Segel dabei, es war wirklich ein Ruderboot.
Ja, und was ich das Schöne daran finde oder das Beeindruckende daran finde, wenn du von diesen Geschichten erzählst, was für tiefe Erfahrungen du machst und wie einen solche Abenteuer, also ich habe nicht so große Abenteuer erlebt, ich war eher kleinere, aber auch ein bisschen mit Tauchen und verschiedensten, wie soll ich sagen, spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich glaube immer, wenn man so ein bisschen an die Grenze der körperlichen Fähigkeiten kommt, an die Grenze von dem, was im Alltag normal ist, dann entsteht etwas Wunderschönes. Und zwar werden wir so ein bisschen zurechtgerückt in unserer Perspektive. In unserem Alltag gibt es so viele Dinge, die sind irgendwie klein und werden auf einmal riesig groß. Wir haben Stress, wir machen uns ganz viel Gedanken über irgendwelche Dinge. Auf einmal sind Sachen, die das Leben an sich gar nicht so stark betreffen, beeinflussen, riesig wichtig. Wir rennen Vorstellungen hinterher, die vielleicht irgendwie von unseren Eltern von außen kommen, von der Gesellschaft, who knows, und kreieren einen Druck, der uns davon abhält, das Leben mit einer Leichtigkeit genießen zu können. Und diese Art von Abenteuer oder dieses Raustreten aus der Komfortzone, finde ich, ist so ein schönes Tool, um sich selber wieder in Perspektive zu rücken und zu gucken, um was geht's hier auf dieser Erde, wenn wir hier sind eigentlich wirklich. Und da nicht jeder 50 Tage über den Atlantik rudern kann.
Die Abenteuer sind ja auch im Kleinen da. Man, das ist nur ein anderes Bild, was ich da vielleicht manchmal hatte. Aber eigentlich ist die Herausforderung im Alltag eine ähnliche, oder auf körperlicher Ebene oder biochemischer Ebene passiert im Stress mit der Familie, mit den Kindern, mit den Freunden, im Beruf.
Eigentlich genau dasselbe.
Genauso das Gleiche wie in einem Sturm auf dem Atlantik. Ja. Deswegen, nur das Bild ist eigentlich ein anderes.
Genau, und ich dachte, diese großen Bilder, die du hast, und diese Erfahrungen teile ich einmal hier im Podcast mit euch allen, weil ich sie unfassbar spannend finde. Ich dachte, ihr findet sie auch unfassbar spannend. Und vor allem die Learnings daraus sind immer welche, wo man dann sagt, hey, stimmt, da sollte eigentlich mein Fokus liegen. Und irgendwie entspannt mich das jedes Mal, wenn ich es höre. Deswegen, Andi.
Erzähl es nochmal. Gerne.
Fangen wir doch vorne an bei Tibet.
Ja, wo ist vorne? Tibet.
Tibet war
richtig,
das erste.
2013.
Ja, das war spannend.
Ja, man muss dazu sagen, ich, weil du sagtest Abenteurer, ich würde mir überhaupt nicht, bin keiner, schüttelt immer jeder den Kopf. Aber kurz erwähnt, also ich bin eigentlich kein großer Bergfex. Ja, also Skifahren war ich früher ab und zu mal, schaffe ich mittlerweile leider nicht mehr. Und bin dann auch mit ein Freund von mir meinte, hey, magst du mich begleiten als medizinischer Begleiter auf dieser Abenteuerreise? Der war tatsächlich im Auftrag des Dalai Lamas unterwegs, hat ihm ein Versprechen abgegeben, das Land zu erkunden, ob die denn überhaupt noch an ihn glauben, weil er ja schon so viele Jahre im Exil lebt. Und ich habe dann damals meine Praxis erst eröffnet, also eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, um dann mal für 2 Monate abzuhauen. Aber ich habe gesagt, klar, bin dabei. Ja, und dann habe ich mir meine Bergschuhe gekauft, meine ersten, und habe die im Englischen Garten eingetragen, was total behindert war, weil ich hatte natürlich nach zwei Tagen in den Bergen schon oder im Himalaya schon die ersten Riesenblasen und konnte die Schuhe überhaupt nicht mehr tragen. Bin dann mit Turnschuhen den Kalasch umrundet.
Stimmt,
das, ja, weiß das ich war die auch. Erste wilde Geschichte. Ja. Genau, um das kurz zu beenden, und das gleiche Thema gilt für den Amazonas. Das war auch eben, darauf will ich nämlich hinaus, ein Bauchgefühl, weil ich mag auch eigentlich keine Spinnen und Schlangen und all das Zeug und wenn es juckt und Ameisen. Aber ich habe gesagt, ja klar, da bin ich dabei. Und ja, dritte Story, ich mag kein tiefes Wasser, geschweige denn, wenn ich nicht sehe, was unten ist. Also ein Pool ist okay, aber kein dunkles Wasser. Und deswegen war natürlich logisch, ich ruder über den Atlantik. Also sprich da, es waren Bauchgefühle, die ich gar nicht unbedingt jetzt ja, wiedergeben kann, warum ich es getan habe. Also jetzt im Nachhinein schon, aber in dem Moment konnte ich die Antwort wieder meiner Partnerin, meiner Frau geben, warum ich sowas Bescheuertes mache.
50 Tage
noch den anderen, meiner Familie und so weiter, musste ich ja auch irgendwie immer wieder rechtfertigen. Die fanden das alles anfangs gar nicht so witzig. Tibet auch nicht, ist auch nicht so ein einfaches Land. Und ja, klar, Amazonas macht man sich auch die wildesten Gedanken mit den Urvölkern und den Kannibalen, die übrigens keine Kannibalen mehr sind. Die haben früher zwar Schrumpfköpfe gemacht, der Shua Tribe, aber ist schon ein bisschen länger her.
Ist es der Stamm, wo du warst?
Genau.
Ah, schön.
Shua und die Achua. Genau, das waren die Stämme, die wir da in Ecuador im Amazonasgebiet besucht haben und ja, mit ihnen uns ausgetauscht und auch deren Probleme. Darum ging es eigentlich bei den Reisen immer darzulegen. In Tibet ging es um ja, die Unterdrückung des chinesischen, des tibetischen Volks. Und im Amazonas ging es auch um das Thema Ölgesellschaften, den Raubbau an der Natur. Und unsere Atlantiküberquerung war eigentlich nur ein Hinweis auf das dritte Buch, das Jörg geschrieben hat, 100 Tage Ozean. Da ging es um Lösungsansätze, wie man das Meer vor Plastik retten kann. Und darauf wollten wir aufmerksam machen, indem wir es, wie gesagt haben, jeder kann etwas tun, im Kleinen wie im Großen. Und in unserem Fall war es eben eine Atlantiküberquerung mit einem Ruderboot.
Und Jörg ist quasi der Freund und Fotograf, der dich
genau, der
zu den Abenteuern
genau,
bewegt
der,
hat.
Genau, der mit den Ideen kommt und ich bin der, der immer Ja sagt.
Im Nachhinein, wenn du sagst, dein Bauchgefühl war, du machst es, was hat dich dazu bewegt im Nachhinein? Was war das?
Also im Nachhinein ist es einfacher zu beschreiben, denn nach Tibet, lass mich zurückdenken, war natürlich primär erstmal das Interesse, den Jörg zu unterstützen, weil er eben sagte, hey, ich brauche einen medizinischen Begleiter. Er hatte so ein bisschen Schiss in der Höhe, da vielleicht Probleme mit seinen Zähnen zu bekommen oder mit dem Zwerchfell, mit der Lunge, mit der Atmung. Und ich dachte, ach komm, das ist doch mal was anderes als immer nur in der Praxis. Und dann machst du mal eine Betreuung, eben bei so einer Reise.
Woanders.
Woanders. Und da war mir eben das ganze Thema Spiritualität und die tibetischen Mönche mit ihren Riten und Gebräuchen überhaupt noch kein großer Begriff. Selbst der Dalai Lama war für mich nur ein Mann mit Glatze und guten Ansätzen. Aber natürlich habe ich mich da dann auch dort vor Ort erst wirklich angefangen, damit aus der Situation heraus zu beschäftigen. Also ich habe dort wahrscheinlich das erste Mal mich intensiv mit längeren Meditationen beschäftigt, weil wir eben dort, wir hatten viel Zeit, wir haben bei Mönchen gewohnt, die haben meditiert, haben auch meditiert. Ne? Und das Ganze hat sich dann sozusagen für mich weiterentwickelt, genauso wie im Amazonas, ja, der Bezug zur Natur, ja, dass man wieder der Natur mehr dankbar ist, sich mehr mit ihr auseinandersetzt, ich sage jetzt mal platt gesagt, auch mal einen Baum umarmt, ja, was das für Energien freisetzt. Und im Atlantik war natürlich auch die große Erfahrung, diese Verbundenheit, ja, abgeschottet von unseren ganzen Einflüssen, die wir hier haben, die Hektik, den Alltag, irgendwelche elektrischen Geräte, die uns ständig beeinflussen, sei es das Telefon oder der Laptop oder das, ja, auch immer. Also man wirklich abgeschottet zu sein, die Kraft der Natur zu spüren und zu merken, wie winzig, winzig klein wir eigentlich sind und wie wenig wir eigentlich hier zu sagen haben. Und sprich, dass wir uns nicht so wichtig nehmen sollten. Das sind Erfahrungen gewesen, die waren vorher gar nicht so auf meinem Schirm, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, hier tut sich was, aber darauf, glaube ich, muss man sich einlassen und da muss man auch reflektieren. Egal, ob es eine kleine Reise ist, eine große Reise, ein Retreat oder irgendwie was man lernt, man muss irgendwie vielleicht reflektieren, warum ist das jetzt eigentlich passiert und dann kann man da auch was mitnehmen.
Und das ist auch so interessant, weil wenn man so außerhalb seines normalen Kontexts ist, wie eben im Amazonas mit diesen Naturvölkern, die diese Rituale praktizieren zum Beispiel, es ist vielleicht auf einmal total natürlich, einen Baum zu umarmen. Und wenn ich in meinem stressigen Alltag komme, vielleicht gerade noch von meinem 9-to-5-Job, und dann laufe ich in den Wald und umarme diesen Baum, dann funktioniert es ja oft nicht. Aber theoretisch wäre die Energie quasi die gleiche. Und wenn wir es ja irgendwie schaffen, diese Erfahrungen, die eigentlich so tief sind, oder uns dafür zu öffnen, eine Tiefe zuzulassen, dann können wir die Kraft der Natur und die Kraft von dem, was sie uns geben kann, und die Kraft von dem, was uns tiefere Erfahrungen wie eben Dankbarkeit, wie eben Dinge als nicht selbstverständlich sehen, können wir dann wieder dazu nehmen, mehr in unserem Alltag in die Fülle zu kommen und rauszukommen aus dem Stress. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du in deinem Job jetzt machst. Und wenn du, also ich kann mich an so ein paar Dinge erinnern, die du erzählt hast, wie...
Wir sind abgeschweift, gell? Wir waren eigentlich bei Tibet.
Ja, genau, wir waren bei Tibet, aber das macht gar nichts, weil wir können alle drei Geschichten auf einmal nehmen. Aber also es ist auch egal, ob Tibet, Amazonas oder die Atlantiküberquerung. Was waren so Momente, wo du gesagt hast, okay, krass, das hat mich beeindruckt, das hat mich irgendwie tief berührt und dadurch auch einen Einfluss auf meinen Alltag gehabt? Das habe ich quasi Takeaway mit nach Hause.
Da wollen wir hin, genau. Dann fangen wir nämlich jetzt mal hier strukturiert an. Also Tibet war natürlich enorm spannend, weil natürlich das Thema, sich dort frei zu bewegen, kein selbstverständliches ist. Wir sind ja auch tatsächlich mit einem Grund nach Tibet gereist, der offiziell nicht erlaubt ist, denn man darf dort zum Beispiel keine Bilder des Dalai Lamas irgendwie besitzen, geschweige denn seinen Namen in den Mund nehmen. Also es ist dort wirklich sehr, sehr streng. Hat man gleich gemerkt, also wir hatten so ein Almanach, keine Ahnung, irgendein Buch, wo halt die letzten 500 Lamas drin waren, und da war nur eine Seite, wo der Dalai Lama klein erwähnt wurde, der aktuelle, und das wurde sofort entfernt, beziehungsweise das Buch haben sie uns weggenommen und uns haben sie dann irgendwie verhört, also nur wegen dem blöden Buch, das wir dabei hatten. Und es ging ja darum zu gucken, wie sieht's denn dort aus mit der Bevölkerung, ja, die ja eigentlich, wenn da irgendwas in die Richtung entdeckt wird bei ihnen, werden die eingesperrt, ja, und zweifelsfrei kommen die nicht mehr raus.
Ja.
Und wir haben da Erlebnisse gehabt, dass einfach dieser Glaube an etwas, in dem Fall an einen Menschen, und die Hoffnung, die in das gesetzt haben, so unfassbar war. Also eine Anekdote nur aus der ganzen Sache: Du kommst ja nach Tibet rein und dann ist sofort ein Fahrer und ein Aufpasser für dich da. Du kannst allein nicht durch Tibet reisen. Und die waren natürlich von der Regierung abbestellt für uns, damit die uns schön begleiten. Und du kriegst so eine Route vorgegeben. Also du kannst schon ein bisschen, ich würde gerne da und dorthin, aber die machen dann so, ich sage jetzt mal, so ein bisschen eine Mickey-Maus-Route für dich draus. So alles, was du sehen darfst, das siehst du, und alles andere am besten nicht, und da fahren wir auch nicht vorbei. Naja, auf jeden Fall haben wir erstmal unserem Guide, als wir zum Kailash sind, oder wir haben viele Etappen gemacht. El Kailash war mit der wichtigste Part, den auch zu umrunden im Winter, war eine große Herausforderung, ist eigentlich nicht erlaubt. Genau, da wollte ich drauf raus. Und er hat dann, weil wir das natürlich immer erst kurz vorher gesagt haben, heute wollen wir das machen. Und der dann so, ich muss erstmal klären, ja, und dann bei seiner Regierung da angerufen und meinte, ja, die wollen jetzt um den Kailash, und normal darfst du den erst umrunden, wenn die ersten Mönche von ihrem Kloster vom Berg nach unten kommen, weil sozusagen dann der Weg frei ist im Frühling. Es war ein sehr, sehr harter Winter 2013, da war dann noch gar nichts frei, also es war wirklich ein extrem, die Wetterverhältnisse waren extrem. Und wir wollten aber trotzdem diesen Berg umrunden. Und er meinte, nee, das ist nicht erlaubt. Und dann hat Jörg, weiß ich noch, gesagt, ja, was muss ich unterschreiben, dass wir das dürfen? Und wie unterschreiben? Ja, ich schreibe hier, entbinde dich deiner Verantwortung. Und der war dann ein bisschen perplex. Und Jörg hat da was aufgesetzt. Hiermit übernehme ich, Jörg Hoves, die Verantwortung für alle meine Mitstreiter. Und ich so, hä? Hast du mich auch mal gefragt, ob ich das will?
Nein,
also, nee, das machen wir jetzt. Und dann wollte der eben nicht mit, dieser Guide. Und hat gesagt, ah, dann müsst ihr das alleine machen. Und jetzt kommen wir zum Thema Compassion, ja, was ja ganz, ganz groß ist in der tibetischen Kultur. Ja, das Mitgefühl und einfach immer alles geben, auch wenn es im Zweifelsfalle ja, ums eigene körperliche Wohl oder welches Wohl auch immer geht. Und er hat das dann irgendwie für uns, er hat da wirklich gestruggelt, also der ist dann draußen rumgelaufen nachts und hat dann irgendwie mit sich selbst gesprochen, geschimpft und am Ende des Tages kam er rein, er sagt, ja, er kann uns nicht alleine da rumlaufen lassen, er kommt mit. Und worauf ich raus wollte ist, wir haben natürlich dann diese Tour gemacht, die war einzigartig, auch für ihn. Also er hat selber eben den Kailash noch nie im Winter umrundet.
Und das ist ja auch quasi ein heiliger Berg.
Das ist der heilige Berg der Hinduisten, der Buddhisten, also noch ein paar andere Religionen. Die Buddhisten laufen immer links rum und die Hinduisten laufen rechts rum. Ja, genau. Und das ist wirklich das große Ziel. Also man sieht da auf dem Weg von Lhasa, das sind mehrere tausend Kilometer, da machen die praktisch mit Niederwerfung. Das heißt, sie knien sich hin, strecken sich aus, stieren auf dem Boden, stehen wieder auf, beten zum Himmel und dann praktisch pro Körperlänge wandern die dann über Jahre von Lhasa oder wo auch immer sie loslegen, zum Kailash und umrunden den dann auch kriechend. Das ist sozusagen dann die Reinkarnation, wenn du das geschafft hast.
Also maximale Hingabe.
Das maximale Aufopferung, Hingabe, es ist unglaublich. Also alte Männer, alte Frauen robben da irgendwie wild durchs Land. Also es ist wirklich faszinierend. Das machen die über Jahre, die werden auch so ein bisschen als fast Heilige angesehen, die werden auch von den Leuten auf dem Weg unterstützt, also die haben ja nichts dabei, das sind Bettler in dem Sinne. Wenn die müde sind, machen die eine Markierung auf dem Boden, meistens wenn da irgendwie vielleicht ein Nomadenstamm ist oder ein Dorf und dann werden die dort versorgt und gehen dann wieder zu dieser Markierung und da machen sie dann wieder weiter. Genau, bis sie, wenn sie bei Kräften sind. Also es ist wirklich unfassbare Aufopferung, einfach nur der spirituellen Intention wegen, was die auf sich nehmen. Das war schon mal sehr faszinierend, ja, wenn man an etwas glaubt, was da einen ja, bewegt und was das mit einer Macht für eine Kraft entwickelt, um wieder den Faden zu finden nach dieser Umrundung, die das wird jetzt Stunden dauern, ja, was uns da alles passiert ist. Also wir hatten dort auch Höhenkrankheit und ich bin aus meinem Körper ausgetreten. Also, das war wild.
Danach hast du auf jeden Fall ganz schön viel mehr spirituelle Erfahrung gemacht.
Das ist richtig. Das war dann auch. Das waren eben dann genau diese Gründe, die mich danach dann zum Nachdenken gebracht haben. Hey, also dieses aus dem Körper austreten. Was war denn das eigentlich? War ich jetzt einfach nur krank und habe irgendwie fantasiert? Oder ist das vielleicht das, wo vielleicht manche davon sprechen, in der Meditation oder in irgendwelchen anderen Möglichkeiten und Techniken sich zu verbinden mit etwas? Ja, das war dann eben für mich so die Initialzündung, gesagt, hey, das war nämlich gar nicht so uncool. Also klar war es irgendwie komisch, aber ich hatte weder Angst, noch habe ich mich unwohl gefühlt, sondern das war einfach ein unfassbar befreiendes Gefühl, nicht mehr in seinem Körper zu sein. Und vielleicht auch dann einer der Hauptgründe, warum ich mich damit dann später mehr beschäftigt habe und jetzt da bin, wo ich bin, sprich das versuche in meinem Coachings weiterzugeben und vielleicht auch dazu eine gute Erklärung habe. Aber nur so am Rande. Anyhow, um das zu beenden, der Guide ging dann mit uns um den Kailash und war dann erstmal super dankbar, dass er diese Erfahrung dann doch gemacht hatte, weil für ihn war es auch ein ganz neues spiritueller Weg, dass er das mal wirklich mit dieser Kraftanstrengung macht, weil im Sommer, sage ich mal, übertrieben kann jeder rum. Im Winter, hat uns damals sogar der Reinhold Messner im Anschluss bestätigt, ist es anstrengender als den Everest zu besteigen, weil er hat das auch schon mal im Winter gemacht. Er hat gesagt, das ist eigentlich, weil du ständig einsinkst, bis zu den Schultern im Schnee, krabbelst wieder raus, sinkst wieder ein, also da gehst du nicht an irgendeiner Schnur hoch, sondern das ist wirklich anstrengend. Das ist auch der Pfad der Wiedergeburt genannt, also der Dölmala, da gehst du hoch und du lässt praktisch alles hinter dir. Und dann gehst du wieder in die Reinkarnation auf dem Rückweg. Naja, auf jeden Fall haben wir ihm, weil wir durften es ja niemandem sagen, dass wir im Auftrag des Dalai Lamas unterwegs sind. Am Schluss meinte Jörg so, komm, ich muss ihm das jetzt sagen. Ja, und dann hat er ihm irgendwie in so eine Ecke gezogen. Also es ist wirklich so, du wirst da überwacht und da gibt es Spione auch unter den Mönchen. Es ist total abstrus, was da alles los ist. Wir wurden auch mit Kampfhubschraubern verfolgt, also wirklich so begleitet, so ungefähr, hey Jungs, passt auf, was ihr hier macht. Also es war wirklich abgefahren. Und dann haben wir ihm auf jeden Fall dann das Bild gezeigt und dann ist der wirklich, also ein Bild, wo Jörg mit dem Dalai Lama drauf war und dann ist der zusammengebrochen. Also es war für ihn das Allerschönste und Größte in seinem ganzen Leben, dass er jetzt bei so einer Aktion oder bei so einer Geschichte dabei sein durfte. Und das, ja genau, das war eben so dieser Punkt für uns, zum einen zu sehen, hey, wie intensiv das für den war. Und er hat uns einfach durch Compassion, durch sein Mitgefühl für uns, weil er hätte nicht mitgemusst, hat er die Gefahr auf sich genommen, uns da rumzutreiben oder rumzubringen. Und am Schluss war sein Benefit, wenn man so möchte, sein Outcome, womit er nie gerechnet hätte, dass er mal für den Dalai Lama unterwegs war.
Um den Berg war. Wie wunderschön.
Und eben in dem Auftrag dieser ganz besonderen Geschichte. Und das haben wir mehrfach erlebt auf der Reise. Also auch Jugendliche, die in Lhasa den York mal nach mehreren Tagen beobachten, weil er drum fotografiert, wollte Leute kennenlernen und hat aber keinen Kontakt gefunden, weil dort wird alles Kamera überwacht und jeder ist vorsichtig und ausländischer Journalist, wie auch immer. Dann haben ihn irgendwie ein paar Tage später ein paar Kids einfach so gelockt und irgendwelche Gänge entlang und haben dann ein T-Shirt, musste einer ausziehen erst von den Jungs, und das haben sie dann zusammengefaltet so in so einer speziellen Technik, und dann war dann auf einmal ein Bild vom Dalai Lama auf dem T-Shirt zu sehen.
Oh,
also das heißt, sie haben den mit sich rumgetragen, aber halt im Geheimen, und haben sich ihm geöffnet. Und es waren halt viele so Erlebnisse, wo dann Leute geweint haben, nur wenn sie das Bild gesehen haben. Also diese
Der Glaube,
dass da noch was ist. Und den Leuten da unten geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Oder da oben. Also wirklich, die werden unterdrückt. Und trotzdem ist die Kraft, die ihnen dieser Glaube gibt, so unfassbar, dass sie das alles hinnehmen und trotzdem einfach noch Tibeter bleiben.
Ja, wie schön, wenn man einfach was Großes hat, was einem ein gutes Gefühl gibt, wie eben Mitgefühl und füreinander, und das sind ja auch ganz große Werte dort, wie einen das ganz schwierige Situationen oder vielleicht auch Verhältnisse dann mit Leichtigkeit, oder Leichtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber mit einfach durchstehen lässt.
Genau.
Richtig schön.
Mhm.
Und du hast ein bisschen mehr den Glauben an deine Spiritualität gefunden auf dem
Berg.
Das
war definitiv, wenn es darum geht, was hat mir diese Reise gegeben, das war tatsächlich das Bewusstsein dafür, dass da noch mehr ist und dass die Kraft, und die entsteht, wenn man an etwas glaubt, ja, wirklich aus tiefster Überzeugung und mit eben Compassion, dann kann man wirklich Berge versetzen, im wahrsten Sinne.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so schön, weil auch dieser Guide, den ihr hattet, der hat ja auch, wie du bei den ganzen Abenteuern, auch einfach nur auf sein Bauchgefühl gehört. Und es hätte ja randomly irgendwas sein können, aber er wusste irgendwie, dass da was ist.
Genau.
Und er hat es gemacht und
Richtig. Wurde
dann einfach reich belohnt. In der Yoga-Philosophie sagt man auch, das habe ich in der Folge, die kam Anfang Juli raus, erklärt, in der Samkhya-Philosophie, sagt man, dass ein großes Bewusstsein sich quasi manifestiert und immer dichter wird und über unserem Ego-Bewusstsein oder über dem Bewusstsein für uns als Entität, als Person, als du, Andi, ich, Sophia, liegt ein größeres Bewusstsein, quasi das, was wir als Intention haben, was noch beinhaltet, dass wir verbunden sind, was noch beinhaltet, dass wir so das Wissen des Universums eigentlich in uns tragen. Und diese tieferen Schichten, die vielleicht noch nicht in unserem Verstandbewusstsein sind, irgendwo mit uns mitschweben. Und manchmal, oder mir gefällt die Vorstellung, dass wir in bestimmten Momenten, wenn wir es uns mit unserem Kopf gar nicht erklären können, darauf zurückgreifen. Und unser Kopf sagt dann, hey, das ist irgendwie ein Schmarrn, weil du kannst es dir ja gar nicht erklären. Aber in Wirklichkeit ist diese Intuition eigentlich das, was uns leitet und das, was sagt, hey, da bist du richtig. Und ich war jetzt auch gerade ein Wochenende am Chiemsee und habe meinen ganz tollen Sentai Shiatsu Massagelehrer wieder gesehen. Der hatte mal so Sprüche, so Weisheitssprüche. Und dann hat er auch gesagt, dass es geht nicht darum, eine Vorstellung zu haben oder irgendwas richtig oder falsch machen zu wollen, sondern es geht eigentlich nur darum, leer zu sein. Und wenn du leer bist, dann kann etwas kommen, dann kann ein Wissen kommen und dann weißt du, was zu tun ist. Und ja, das finde ich irgendwie voll schön.
Ja, ab und zu oder immer im Zweifelsfalle auf die Intuition verlassen. Das Bauchgefühl, man sagt das immer so leicht, aber wenn man da mal ein bisschen damit drum experimentiert und vielleicht im Kleinen, wo nichts Schlimmes passieren kann, dann merkt man erstmal, dass man eigentlich geleitet wird. Das ist für mich einfach so, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe all das gemacht, ohne eigentlich Abenteurer zu sein, und am Schluss, jetzt 10 Jahre später, stehe ich dort, wo ich bin, und zwar nur, weil ich das getan habe. Ja. Also mein ganzes Sein als Therapeut, als Gesundheitsexperte, wie auch immer, Coach, basiert darauf, dass ich diese Reisen gemacht habe und meine westlichen Techniken jetzt aber kombiniere mit Dingen, die ich vorher so nie erfahren hätte, wenn ich sie online irgendwo einfach nur gelernt hätte oder sowas. Ja, da wurde erstmal mir bewusst, was ist Breathwork? Ja, was ist Meditation? Ja, was sind Autosuggestionen? Ja, was ist einfach die Kraft der Gedanken? All die Dinge, die haben Sinn bekommen, als ich es am eigenen Leib eben in unterschiedlichsten Situationen erfahren durfte. Also wo das Universum gesagt hat, hey, so sieht's aus, kannst nicht mehr wegschauen. So, und das gibt dann das Verständnis dafür.
Vor allem auch in Situationen, eben dieses Extreme, da brauchst du es halt dann wirklich.
Ja, anders als alle schaust.
Genau. Ja, ja. Wenn ich jetzt irgendwie nach der Arbeit zu dir gehe, dann ist es auch tief und schön, aber ich bin halt in meinem sicheren Leben und nicht irgendwo auf dem Atlantik und den Wellen ausgeliefert. Da kann ich mich auch noch an eine wunderschöne Geschichte erinnern. Ja. Apropos Wellen und ausgeliefert sein und keine Wellen. An Weihnachten war das, oder? Ihr hattet die ganze Zeit Wellen?
Ja, also tatsächlich, dann springen wir mal über den Amazonas hinweg und können ja zum Rudern kommen. Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind ja von Gran Canaria nach Barbados gerudert. Das waren 5400 Kilometer. Und wir haben extra die Jahreszeit gewählt, Dezember. Also wenn man das rudert, dann ab Dezember, weil dann ist die Hurricane Season noch ein bisschen weiter vorne. Die kommt dann so ab April. Also man soll es bis dahin geschafft haben. Ja, also wir waren schnell. 50 Tage, hätte aber auch 70, 80, 90 dauern können, ist wirklich wetterabhängig. Auf jeden Fall war es so, dass ich habe früher oder schon vorher immer meditiert oder viel meditiert. Ich sage jetzt mal seit Tibet eigentlich regelmäßig, aber halt sozusagen der Meditation wegen des Thema Entspannen, bei sich sein, so das Klassische, aber noch nicht viel tiefer. Und dann war es tatsächlich so, dass wir am fünften Tag gleich einen Hurricane hatten. Also das, was wir eigentlich gar nicht wollten, haben wir gleich nach 5 Tagen bekommen. Es waren irgendwie so 10, 12 Meter hohe Wellen, 140 km/h Windgeschwindigkeit und wir in der Nussschale, die 9 Meter lang war und 1,50 Meter breit oder so. Und wir waren dann einfach 18 Stunden in unserer kleinen Mini-Kajüte eingesperrt. Da geht man dann praktisch in seine Luke rein, die ist wasserdicht. Wir waren zu dritt, einer vorne in so einer Mini-Kabine. Und wir hinten zu zweit, aber da war es eigentlich auch nicht viel schöner und größer, weil da waren die ganze Technik, also wir lagen dann mehr oder weniger aufeinander. Und 18 Stunden lang wirklich in dem Sturm und wir waren alle null erfahren mit irgendwie, mit der See. Also wir waren weder gesegelt vorher, noch haben wir irgendwas anderes Großartiges gekonnt, außer schwimmen vielleicht. Also es war schon irre. Also alle, die gemeint haben, was, ihr seid keine Segler? Was macht ihr da? Und ich so, es ging, also machen wir das jetzt. Ja, das Boot ist ein Selbstaufrichter, das kann nicht sinken, hat es geheißen. Ja, haben wir ja wieder gesehen, was das aktuell bedeutet. Also voll rein und dann war eben diese Situation mit diesem extremen Sturm und wir haben wirklich gedacht, es ist vorbei. Also es war schon echt massiv und jeder hat da seine eigene Art, damit umzugehen. Jörg ist, muss man sagen, auch echt, der ist Abenteurer, der hat dann irgendwie sich irgendwelche Sachen, die er sich vorher runtergeladen hat, angeguckt, Quackst, Wissensmagazin oder irgendwie sowas. Ich so, was bringt dir das jetzt noch? Ich so, das wirst du nie mehr nutzen können. Und er lag dann so hinten drin und hat das ein Ding gemacht und ich habe gedacht, okay, was willst du jetzt noch machen? Er hat gesagt, ich meditiere jetzt. Und dann habe ich angefangen, mich vorne einzukeilen. Also wirklich, man konnte da so eine Kuhle rein, wo die Beine runterhängen. Das war unsere Kochstation sozusagen vor der Luke zum Rausgehen. Da habe ich mich eingekeilt mit den ganzen Polstern und Seesäcken, die wir so hatten, damit ich nicht rumfall, möglichst ruhig sitzen kann. Habe meine Kopfhörer auf und habe mir dann die Musik eingelegt, die ich eigentlich vorher schon, also 2 Jahre vorher haben wir uns schon vorbereitet, habe ich jeden Tag meditiert mit der gleichen Musik. Aufgrund dessen, weil ich wusste, wenn es extrem wird, brauche ich irgendwas, wo mein Gehirn sofort sagt, klick, quasi, ich bin jetzt weg. Ja. Und habe die Musik rein und meditiert und dann war das wirklich einfach eine reine Atemmeditation, habe dann versucht, zu meinem Herzen zu atmen, ne? Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, auf jeden Fall irgendwann fängt es an, heiß zu werden, mein ganzen Körper, und ich habe dann irgendwie so mein drittes Auge, dann wurde es auf einmal hell und ging da so über mir irgendwie eine Lampe auf und ich so, okay, was ist jetzt los? Und dann habe ich angefangen, Emotionen zu spüren. Also wirklich, ich bin dann so durchgegangen, ich wusste auf einmal, wie fühlt sich Liebe an, wie fühlt sich Dankbarkeit an, Mitgefühl. Also jede Emotion oder jedes Gefühl hatte einen eigenen Ausdruck. Und ich so, wow, krass. Ja, gerade für einen Mann, wo es oft heißt, na, ich kann keine Emotionen zeigen. Ja, so, ja, ist alles das Gleiche. Ja, halt, ja. Ich bin nett. Also das war mir dann das erste Mal extrem klar, dass alles für sich steht und alles sich unterschiedlich anfühlen kann oder anfühlt. Und dann war eben aber der Punkt, wo das so, ich habe dann zu zittern und zu weinen begonnen und saß da so drinnen für mich und irgendwann dachte ich, okay, wenn ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe, ich so, hey, okay, ich glaube jetzt an dich. Ich nenne es wohlgemerkt Weltenseele, nicht Gott. Ja, ich finde das immer so ein bisschen, keine Ahnung, abgedroschen. Deswegen Weltenseele klingt für mich ganz gut.
Schönes Wort.
Ja. Und habe gesagt, okay, ich weiß, dass es existiert, aber jetzt lass mich doch bitte das Ganze noch vielleicht ein paar Jahre länger genießen und mach mal den Sturm weg. Na, und dann war das wirklich so, dieser Wunsch. Es hat nicht lange gedauert. Also vorher waren es 18 Stunden lang Vollsturm und dann sagt Jörg hinter mir, Andi, der Sturm ist weg, der Sturm ist weg. Ich so, wie, was? Und dann sind tatsächlich die Wellen so weit zurückgegangen, dass dann schon Rainer vorne, der in seiner Kajüte war, uns gefunkt hat, wir müssen sofort raus, jetzt können wir unseren Anker reinholen. Also ja, es war so ein Parachute, das ist so ein Fallschirm, den man unter Wasser auswirft, damit man nicht zu arg abdriftet oder sogar abkentert. Haben wir den reingeholt und dann sind wir losgerudert in diesem Halbwegsturm, ne, so 6 Meter hohe Wellen und sind da drauf gesurft. Die anderen beiden haben geschrien und gejubelt, also Adrenalin pur. Ich war voll in meiner Trance mit meiner Weltenseele. Ich so, okay, alles klar. Und dann sind wir da aus diesem Sturm raus. Es war so die Initialzündung für mich, dass ich eigentlich die ganze Reise nur noch voll drauf war, wenn man so möchte. Also ich war wirklich so auf meinem eigenen Film und mit dem Mond gesprochen und dies und das. Aber worauf du jetzt eigentlich raus wolltest, war, dass wir immer noch 20 Tage lang oder 19 Tage lang Starkwind hatten und wirklich hohe, hohe Wellen. Also 4-5 Meter waren die immer. Und es war extrem anstrengend und belastend, weil gerade wenn es dann Nacht ist und gar kein Licht mehr, der Mond war zum Teil auch weg, die Sterne waren weg, dann hörst du halt nur noch diese Riesenwellen, wie die auf dich runterbrechen und du weißt nicht genau, wo die herkommen. Ja, das wechselt manchmal durch den Wind extrem schnell und dann bist du auf einmal mit dem Kopf im Wasser und es war alles nicht so witzig. Auf jeden Fall war das extrem belastend und wir haben wirklich gesagt, wenn das jetzt noch einen Tag weitergeht, dann, also wir waren fertig, dann brechen wir das ab, hey, das geht nicht. Auf der anderen Seite, abbrechen ist nicht so einfach, weil wenn du nicht in echter Seenot bist, dann kostet dich das erst ein paar hunderttausend Euro, wenn du auf den Button drückst. Also die holen dich nicht einfach mal ab, weil du sagst, ich habe keine Lust mehr. Also dann bist eben, muss man wirklich in Seenot sein. Also das heißt, es war wirklich so ein Hin und Her und dann habe ich wirklich nochmal eben, also ich habe jeden Tag zweimal relativ lang meditiert. Das war meine Erholungsphase, weil Schlafen war eh nicht so. Ich habe versucht, wirklich da eher in so einen Non-Sleep-Depressed-State zu gehen. Und dann war das eben der Tag vor Weihnachten, an dem ich dann nochmal so ganz intensiv meditiert habe und meinte so, boah, hey, bitte Weltenseele, wenn ich jetzt wirklich mit dir verbunden bin, dann lass das hier aufhören. Lass uns einfach smooth da durchrudern. Und dann bin ich in meine, nach der Meditation, das war so meine Meditation, bevor ich dann eigentlich immer schlafen gegangen bin. Also wir hatten immer 3 Stunden Schichten, 3 Stunden Rudern, 3 Stunden Pause, 3 Stunden Rudern, 24 Stunden am Tag für 50 Tage durchgehen. Also einer musste immer rudern, sonst driftest du ab. Und die Pausen waren eigentlich Wunden pflegen, kochen, putzen und insgesamt 3 Stunden nachts schlafen, beziehungsweise versuchen zu schlafen, weil da war es am kältesten oder am angenehmsten. Und das war meine Phase von 2 bis 5. Und ich wache dann um 5 auf und beziehungsweise gehe dann zur Luke raus und ich habe die Bilder immer noch, das ist so abgefahren. Und dann war auf einmal das Wasser spiegelglatt, also wirklich wie ein Spiegel. Es ging so eine purpurrote Sonne gerade auf und alles war so calm. Und ich so, okay, was ist das jetzt? Ja. Das Ganze hat 3 Tage oder 4 Tage angehalten. Am Schluss hat es uns schon wieder genervt, weil es war eine richtige Flaute. Da kommst du halt gar nicht mehr voran. Das hat es dann auch wieder fand man auch wieder bescheidenst. Also sprich, man kann es einem ja nie recht machen. Aber trotzdem, mich hat es so beschäftigt. Ja, warum gerade da? Warum? Also wir haben am Tag vorher, beziehungsweise an dem Weihnachtstag, hat das Wasser angefangen zu luminisieren. Also da waren da diese Plankton, die dann bei jedem Ruderschlag wurde alles hell. Dann haben wir diesen Stern von Bethlehem, weil wir dachten, das wäre der Mond. Da haben wir geguckt, da war, ist das scheinbar, wusste ich auch nicht. Also es ist scheinbar ein Stern, der zu der Jahreszeit sehr hell leuchtet. Ja. Ja, und also auch das. Und wir mussten tatsächlich in die Richtung rudern. Das war 160 Grad von unserem Kompass gemessen. Und es war witzigerweise genau die Richtung, wo der Stern war. Also das war unser Ziel, das war Barbados. der Stern von Barbados. Also kamen so viele komische Sachen zusammen, die einfach gepasst haben. Und ich habe mir gedacht, hey, warum ist gerade jetzt irgendwie das Meer so ruhig? Also warum ist jetzt gerade hier so eine ausgeglichene Energie? Ich konnte es mir nur erklären, dass ich dachte, dass vielleicht auf der Erde jetzt gerade ganz viele Menschen in Liebe sind, weil es einfach die Zeit der Familie ist, wo man sich findet, wo man, selbst wenn man nicht an Christus glaubt oder an Weihnachten, dass man vielleicht einfach ruhiger wird, wenn man Urlaub hat.
Genau, und irgendwie wird alles ruhiger, weil viele alles einfach aufgeräumt ruhiger. Sind.
Genau, ja. Und ich kann es mir nicht anders erklären, weil das hat mich auch danach, als das praktisch ja wieder in die Arbeitswelt ging, im Zweifelsfalle für die meisten, und die Familie sich gestritten hat an Weihnachten, wurde es wieder wilder. Dann haben wir wieder wirklich nach 4 Tagen, ging dann der Wellengang wieder los. Zum einen gut, weil wir dann schneller waren, aber eben ganz spannend, 4 Tage lang einfach Totenstille und einfach nichts.
Ich finde das so faszinierend. Und ich meine, Gründer gibt es ja Tausende.
Ja.
Aber wie es dann doch irgendwie so ist, dass wir, wenn wir keine andere Wahl mehr haben, in eine Verbindung kommen, das ist ja irgendwie das Coole, weil das könnte ja sein, dass du hast keine andere Wahl mehr als, oder du weißt nicht mehr, was du tun sollst, und dann meditierst du und dann verbindest du dich. Es könnte ja sein, dass da nichts passiert. Das könnte ganz genauso sein. Es könnte sein, dass du nichts wahrnimmst. Aber tatsächlich ist es so, dass du auf einmal zu dir selber findest. Und ich meine, klar, irgendwo ist es auch logisch, weil es gibt ja nicht umsonst so Systeme wie den Hinduismus, wie Yoga, wie den Buddhismus und so weiter und so fort, auch Religion. Es ist ja, weil die Leute etwas erfahren haben und weil viele Leute das Gleiche erfahren haben. Aber ich finde es so faszinierend, dass, wenn man in so einer extremen Situation ist, dann das, was übrig bleibt, Vertrauen ist. Das, was übrig bleibt, nach innen gehen ist. Und sich dadurch, so wie du das beschreibst, eine Welt auftut, die ja irgendwo so viel mannigfaltiger und reicher ist als das, was wir teilweise in unserem Alltag im Außen erleben. Und deswegen faszinieren mich auch deine Geschichten immer so, weil ich mir denke, krass. Also erstens mal produzieren die wunderschöne Bilder in meinem Kopf mit lumineszierendem Wasser und...
Und wenn ich meine Wahlgeschichte noch erzähle.
Oh ja, unbedingt. Die musst du unbedingt auch noch gleich erzählen. Und ich habe neulich was begriffen ich hatte ein Coaching, und ich habe mich selber immer als total hoffnungsvollen Menschen gesehen. Ich dachte immer, ich bin jemand, der ist so ganz hoffnungsvoll. Ich glaube so an das Gute im Menschen. Ich sehe das Gute in jedem Menschen und habe Hoffnung als etwas ganz Positives gesehen. Und bin dann Anfang des Jahres in eine kleine spirituelle Krise gekommen, wo ich für einen Moment hoffnungslos war und mich selbst zum ersten Mal als wirklich hoffnungslos wahrgenommen habe. Und da auf den Trichter gekommen bin, dass Hoffnung eigentlich fast sowas wie Mangel ist, weil man hofft auf etwas, dass etwas passiert. Man ist im Hier und Jetzt und dann hofft man auf etwas. Das heißt, ja, Hier und Jetzt ist vielleicht noch nicht so ganz gut. Und in dem Moment habe ich verstanden, es ist nicht Hoffnung, sondern es ist Vertrauen. Und Vertrauen ist das, was dich in die Fülle bringt. Vertrauen ist, wir hoffen, nur besser.
Ja, wahrscheinlich beantwortet auch meine Frage zu dem Thema, warum ich diese Sachen gemacht habe, weil ich habe nicht gehofft, dass wir es schaffen. Ich habe auch nicht gehofft, dass ich da irgendwas für mich entdecke. Ich bin dahin, ich habe vertraut und den Bauchgefühl, hey, ja, das machen wir jetzt, und warum, keine Ahnung, wird sich zeigen. Und im Nachhinein war es so, ja klar, das musstest du tun.
Ja. Und dieses Vertrauen kam irgendwo aus dir, wo dieser Ort auch immer ist. Wir alle suchen danach, wenn wir Yoga machen, aber oder lauter andere Sachen. Und das finde ich so schön, weil du warst so tief in deinem Vertrauen. Und ich meine, das waren jetzt wirklich extreme Situationen. Da bleibt dir vielleicht auch nichts anderes übrig. Aber du saßt nicht da und hast gehofft, sondern du saßt da und du hast tief vertraut. Und das ist so schön. Erzähl noch deine Wahlgeschichte. Ich liebe die Wahlgeschichte.
Ja, die Wahlgeschichte, die war wirklich, das war spektakulär, muss man echt sagen. Das ist für mich so, das war ja das eindrucksvollste, das krasseste Zeichen, was ich hier habe. Also ich habe schon, glaube ich, und jeder, glaube ich, hat viele Zeichen, wenn man eben vertraut. Man muss sie halt nur erkennen und eben offen dafür sein. Das ist natürlich in unserem Alltag oft schwer, weil dann so viele andere Sachen auf einen einprasseln und die Zeichen irgendwie ja nicht wirklich auffallen. Aber die sind 1000%ig da, bei jedem. Und eins meiner Zeichen war eben, ich habe ja viel Zeit gehabt zu meditieren. Was machst du denn da außer Ruder? Ne? Also ich habe halt einfach 2-mal am Tag, kann man auch sagen, diese geführte Meditation von Dr. Joe Dispenza gemacht, ja, die Morgenroutine da. weil ich wusste, da draußen brauchst du jemanden, der dich leitet, weil da war es echt wild und laut und da kannst du nicht, ich gehe auf meinem Atem oder irgendwelche Zähl, also das war einfach das Schönste und auch dieses Bild, was ich mir da einfach vorgemalt habe oder vor Augen geführt habe. Und das Bild, was ich mir vorgestellt habe, das wurde immer klarer. Also ich habe auf einmal den Hafen gesehen, wo wir wussten wohlgemerkt nicht, wo wir genau ankommen, weil wir noch nicht mal eine Lizenz hatten einzulaufen. Wir wussten nicht, wo wir ankommen, wir wussten nicht, wie viele Leute auf uns warten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Hafen irgendwann gesehen, wie er aussieht, wie der Holzboden dort war. Ich habe gesehen, wie viele Leute auf uns warten. Es waren sogar Überraschungsgäste da, die nicht einkalkuliert waren. Das heißt, die habe ich auch gesehen, also die Zahl der Leute. Und noch ein paar andere wilde Sachen, wie zum Beispiel, dass meine Frau was getragen hat. Oder ich habe in meiner Vorstellung, sie begrüßt mich und ich habe ihre Haare dann spüren können irgendwann. Wohlgemerkt, das hat sich aufgebaut. Anfangs war das Bild sehr unscharf, blurry. Und es wurde immer schärfer. Und dann habe ich sie gerochen und dementsprechend auch immer wirklich geweint. Ja. Und ich habe mich jedes Mal, wenn ich in die Kabine bin, habe ich gesagt, boah, ich darf jetzt wieder meditieren, ich darf wieder dahin.
Ja.
Das habe ich eben regelmäßig gemacht und am Schluss kommt ja bei dieser speziellen Meditation immer so der Hinweis, ja, wenn du jetzt wirklich mit dem Universum verbunden warst, dann kannst du jetzt irgendwie ein Zeichen wünschen, wo du sagst, boah, das muss das Universum sein. Das ist so außergewöhnlich, was da gerade kommt als Zeichen, dass man das gar nicht anders deuten kann. Und wie man halt als Mensch so ist, war ich dann so, na Moment mal, was könnte das jetzt hier draußen sein? Also was ist denn jetzt hier ungewöhnlich? Also ich kam schon wieder voll ins Denken so. Ja, und dann war so, ein Wal ist eine super Idee. Und dann aber so im zweiten Moment, nee, Moment mal, ein Wal ist überhaupt nichts Besonderes hier. Das passiert ja ständig. Man muss dazu sagen, wir haben wirklich wenig Tiere gesehen. auf jeden Fall war das dann wirklich so in meinem Gedanken so hin und her, ist es jetzt eine gute Idee, sich einen Wal zu wünschen oder nicht? Und dann war aber auch schon, mein Wecker hat geläutet, weil meine Schicht dran war und dann schnell anziehen, fertig gemacht und mein Kopfhörer hatte ich immer angeschlossen zum Aufladen, weil das Wichtigste war für mich die 3 Stunden Nachtschicht, wo ich alleine zum Teil gerudert bin, dass ich was auf den Ohren habe. Also einfach so das Gefühl der Sicherheit, ein Podcast oder Musik oder whatever. Also ganz, ganz wichtig. Ja, dann bin ich raus. Den ersten Teil der 3 Stunden haben wir immer noch zu zweit gerudert und dann ich mich angeschnallt und festgezurrt und dann fange ich da an zu rudern und mache dann meine ersten 10 Schläge und auf einmal sagt der Kopf oder so, Battery slow oder empty, bam, aus. Ich so, was soll das jetzt? Ich war frisch aufgeladen und ich so in mir, 3 Stunden jetzt rudern ohne Musik geht gar nicht. Und dann mache ich noch irgendwie ein paar Ruderschläge und auf einmal macht's von links halt so batsch, so wirklich wie ein Eimer Wasser in mein Gesicht. Und ich so, ey, was war das jetzt? Also okay, Delfin, Marlin, keine Ahnung was, ins Wasser gesprungen, hochgesprungen, wieder eingetaucht, mich angespritzt. Aber das war jetzt rein von der Richtung her eigentlich gar nicht möglich, ja, weil das kam wirklich so wirklich seitlich. Und dann sagt der Rainer hinter mir noch so, Andi, ich so, was denn? Und er so, das ist ein Wal. Und ich so, hä? Und dann in dem Moment war das wirklich so, habe ich das realisiert und dann kam der Mond, weil es war finster, weil der Mond verdeckt war und dann kam der Mond wieder hinter der Wolke hervor und dann scheint er auch so mit so einem Strahl ins Wasser und es hat dann so reflektiert. Und dann einmal war da wirklich, ist halt links von uns ein Wal aufgetaucht, der hat sich halt scheinbar gedreht und hat über sein Nasenloch mich halt angespuckt. Ja.
Und hey Andi, hier genau, bin ich.
Ich bin der Wal, den du dir gewünscht hast. Und dann war es aber nicht nur der eine Wal, sondern dann war das eine Walfamilie und die haben uns dann umkreist, dann ist der abgetaucht, dann hast du auf dann hinter dir so pff, und dann vorne und links und rechts und wieder so, okay, witzig. Dann ist einer unten durchgetaucht, hat uns einen Bug und so bam, so angestupst und dann hat unser Boot so hin und her geschwankt. Rainer hat sich, glaube ich, das erste Mal mit seiner Sicherheitsweste angeschnallt, das hat er vorher nämlich nie gemacht. Also klick, hehe. Also und ich dann halt in dem Moment, ich war wirklich so, okay, Universum, ich habe es verstanden. Das Zeichen war nicht ein Wal, das war eine Walfamilie und einer davon hat mich auch noch angespuckt. Und das war einfach so, da kriege ich halt noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke, diese Energie, die da war, in der Osteopathie heißt es Still Point. Na, es war alles einfach tot.
Still Point, das ist das, wo quasi alles innehält und danach dann wieder in so einem bestimmten Rhythmus
genau,
anfängt
zu pulsieren. Genau, das Chaos geordnet wird und sich um einen Fixpunkt wieder organisiert. Das heißt, in der Therapie spürt man das als Therapeut. Das ist das, was man eigentlich macht, wenn die Patienten denken, er macht nichts. Ist dann, wenn ich praktisch in Spannungen reingehe und unter meiner Hand spüre ich dann, wie das Chaos anfängt sich zu ordnen, weil der Körper eigentlich ja einen Ankerpunkt braucht. Und das ist praktisch im Kleinen und so ist es dann nach außen betrachtet auch im Großen, im Universum. Also so ist das kleinste Universum in uns und so geht es dann nach außen.
Sagt man im Tantra-Yoga, sagen sie, wir Menschen sind der Mikrokosmos im Makrokosmos-Universum. Genau das Gleiche, ja. Voll schön und auch so schön, wie du das dann, ja, wie deine Geschichten einfach nochmal zeigen, dass diese Vielfältigkeit, die in uns ist und diese Magie, ja eigentlich, die in uns ist, einfach da draußen ist. Wir können sie nur nicht wahrnehmen, weil das Leben ist super schnell, unsere Verstandköpfe sind super laut. Und wenn man aber so, wie du gesagt hast, so diese Momente und diese Zeichen, dieses Bauchgefühl und das Vertrauen immer wieder einlädt und den Raum gibt, dann kann so viel mehr entstehen und dann können wir uns in eine Richtung ausrichten, die so viel mehr dem entspricht, was für unsere Herzen gut ist, was uns nährt, was für uns ist. Und ich finde das immer so unfassbar inspirierend, weil genau daran erinnern mich deine Geschichten, an dieses, ja, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich habe eine wahnsinnig lange To-Do-Liste und das Leben mit all seinen Problemen ist manchmal ganz schön anstrengend und dann fängt mein Kopf an und ich fange an zu hoffen und ich fange an, Vorstellungen zu haben und so weiter und so fort. Und solche Geschichten erinnern mich daran, hey, warte mal, es ist alles verbunden, es gibt irgendwas Größeres, Glaube kann Berge versetzen und wir dürfen einfach vertrauen. Und das ist wunderschön.
Genau. Und dafür muss man ja nicht jetzt, wie ich, irgendwelche großen, verrückten Abenteuerreisen machen.
Man kann sie sich auch einfach anhören.
Man kann sich anhören oder im Zweifelsfall einfach mal ganz verrückt morgens früh aufstehen und einen Sonnenaufgang irgendwo in Ruhe genießen oder mal ein Wochenende rausfahren und zelten und mit der Natur sein. Also es gibt ja viele Möglichkeiten im Kleinen, wie man für sich erkennt, oder spüren lernt wieder, ja, wenn man einen Waldspaziergang macht, in Stille geht, ne, und also all diese Meditationsformen, Gangmeditation, die jetzt seit Jahrtausenden ja genau aus diesem Grund wahrscheinlich auch, um sich wieder zu verbinden, praktiziert werden, ne, und deswegen, ich bin halt gerudert, weil das war halt irgendwie da gerade passend, aber man kann da wahrscheinlich auch ganz einfach mit so einem Sub irgendwie über den Starnberger See paddeln und hat das gleiche
Erlebnis.
Gefühl.
Ja, und ich meine, bei so extremen Erlebnissen wie bei dir, du hattest halt keine andere Wahl. Das heißt, du musstest. Und wenn wir eine andere Wahl haben, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, dahin zu kommen, weil du quasi dich noch anders entscheiden kannst. Aber wir haben die Wahl, bedeutet ja auch, wir können uns in jedem noch so kleinen Moment dafür entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf dieses Meer, was das Leben zu bieten hat, zu richten. Und das finde ich wunderschön.
Ja, es ist immer möglich, das ist das Tolle. Egal wo du bist, einfach hier sitzend, du kannst immer dorthin gehen. Und wie du schon sagst, klar, es ist einfacher, wenn man muss oder wenn einfach, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich weil durch Extremerfahrungen wir hatten keine Chance, ja, wir konnten nicht zurückrudern, wir konnten aus dem Sturm nicht raus. Am Kalasch ging auch kein Weg zurück, da holt dich keiner ab, da gibt es keinen Notarzt oder irgendwas, ja, da musst du selber entweder weiter oder bleibst halt liegen. Na, da ist keine Chance und das sind eben diese, warum viele Menschen in Extremsituationen, ich sag mal so schön, zu Gott finden. Ja, also das passiert ja nicht umsonst, weil du einfach in einer Situation bist, wo du auf einmal wieder offen wirst, glaubst, hoffst, hoffst, nicht hoffst, sondern nee, wirklich das Vertrauen in dir trägst, ja, und sagst, hey, da gibt's vielleicht noch mehr und, aber einfacher und angenehmer ist es wahrscheinlich, wenn man es so auch schafft.
Ja, oder in einem von deinen Retreats.
Oder da genau sich ein bisschen führen lässt und eben so ein bisschen auf diesen Erfahrungen, ja, die.
Andi gibt nämlich auch Retreats in Mallorca. Nur in Mallorca, gell?
Tatsächlich erstmal als logistisch mit meinen, ich habe ja ganz viele Biohacking, also ich bin ja nicht nur traditionell unterwegs, sprich heißt mit verschiedenen Methoden aus von indigenen Völkern oder tibetischen Mönchen. Also ich mache viele, ich sage jetzt mal, Achtsamkeitsmeditationen, was die Tibeter machen. Ich mache verschiedene Atemtechniken, die auch die indigenen Völker zum Teil schon seit Jahrtausenden machen und. Also es vermischt sich bei mir. Aber ich nehme natürlich auch so die Wissenschaft, die westliche mit. Das heißt, ich mache viel mit Sauerstoff-Hypoxie-Training. Es sind oder Magnetfeld liegen, Soundtherapie, Schallwellen, Rotlicht, Infrarot und. Und die Sachen transportiere ich alle dorthin. Das heißt, ich würde zwar gerne noch entlegenere Orte reisen und das machen, aber
Mallorca ist super.
Mallorca lässt sich gut mit der Fähre und meinem Laster.
Und da kann man sich dann bei dir einmal durchreinigen lassen auf jeder Ebene, auf der körperlichen genauso wie auf der mentalen.
Also es soll ein Trigger sein. Ja, das, ich sage immer, ich bin nicht da, um zu heilen, sondern ich bin da, um deine Fähigkeit, dich selbst zu heilen, zu aktivieren. Ja. Also so heal is not there for healing, is there to trigger your ability to heal yourself. Und das ist so ein bisschen die Grundidee von diesem Coaching, dass man danach klar erstmal einen super krassen Wow-Effekt hat, nach so kurzer Zeit schon, aber eigentlich geht es darum zu sehen, hey, ich kann meinen Körper selber regulieren, mein Stresslevel selber so managen, dass eben diese chronischen Erkrankungen, die man später bei uns zum Zweifelsfall bekommt, ja, vielleicht selber im Griff behält und dadurch eben, ja, nicht nur, ein Leitspruch ist ja, transform your body, change your mind and heal your soul. Also das ist nicht nur so dahingesagt, dann steht nicht nur auf meinem Auto drauf, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern es geht wirklich darum, noch eine Etage tiefer zu gehen und da gibt es viele Möglichkeiten für einen selber, das zu machen.
Mega schön. Die Amazonas-Geschichte heben wir uns für eine zweite Folge auf.
Oh, sind wir schon durch, gell?
Ja, sonst werden die so lang.
Ja.
Aber Andi, danke, dass du deine Geschichten mit uns hier geteilt hast.
Gerne.
Und ich sie mir nochmal, ich könnte mir die einfach so oft anhören.
Ich habe schon lange nicht mehr erzählt, deswegen sind mir jetzt nicht alle Sachen eingefallen. So
ja,
spontan,
aber die wichtigsten haben wir auf jeden Fall mit rausgepickt. Und ich freue mich, wenn wir den Amazonas nochmal in einer zweiten Folge vielleicht erkunden. Und danke, dass du da warst und deine Geschichten für Vertrauen und für diese Tiefe, die diese Welt um uns und in uns zu bieten hast, auf so eine spannende Art und Weise für uns erfahren und geteilt hast. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest über Andi, ich packe alle Infos nochmal in die Shownotes, auch die Website von Andi. Du hast auch ein Buch geschrieben, gell?
Mhm.
Ja.
Wie du deine Zellen des Schwimmen lehrst.
Ja, super spannend. Also alle Informationen findest du in den Shownotes. Da kannst du dich wild austoben. Es gibt auch so ganz schöne Bildbuchbände, gell, über deine Reisen.
Ja, das sind nicht tatsächlich von mir selber, sondern eben von Jörg Hoves. Das ist einmal 100 Tage Tibet, das Versprechen. Dann 100 Tage Amazonas, die Reise zu den Hütern der Wälder und dann eben 100 Tage Ozean, Heroes of the Sea,
ja.
Genau, Helden der Meere.
Cool. Die packe ich euch auch noch rein, falls ihr ein paar Bilder zu den spannenden Geschichten von Andi möchtet. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören. Ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen und gehst jetzt ein bisschen gestärkt und ein bisschen mehr im Vertrauen in dieser Welt raus in deinen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Mach's gut.